SWR 2.
Jetzt mit Kontext um 9:05. Ärzten fällt es schwer, wenn sie einem Patienten eine schlimme, lebensbedrohliche Nachricht mitteilen müssen. Dabei kommt es entscheidend auf das Wie an. Davon ist der Lausanner Psychiatrieprofessor Friedrich Stiefel überzeugt. Er gehört zur wissenschaftlichen Kommission der Krebsliga Schweiz und leitet Kommunikationsseminare für Ärzte und Pflegekräfte. Diese Seminare seien unverzichtbar, sagt der Zürcher Psychiater Pertold Rothschild. Doch um den eigentlichen Abgrund kommen wir nicht herum. Wie sollen Ärzte schlimme Diagnosen überbringen? Darüber debattieren Pertold Rothschild und Friedrich Stiefel im Gespräch mit Angelika Schett.
Friedrich Stiefel, ist es nicht im Grunde ein Unding, einem anderen Menschen, den man nicht mal gut kennt als Arzt, so mitzuteilen, dass er an einer Krankheit leidet, die ihn in kürzester Zeit sterben lässt, also die Medizin nichts Rettendes im Köcher hat?
Es ist zumindest eine sehr große Schwierigkeit, weil man im Prinzip in der Kürze versuchen muss zu verstehen, was sind die Bedürfnisse dieses Patienten. Und das macht die ganze Kommunikation mit dem Patienten eben sehr schwer. Aber so ist die Medizin heutzutage organisiert und dem stehen wir jetzt so gegenüber.
Bertolt Rothschild, als Psychiater und Psychoanalytiker haben Sie ja jahrelang mit Menschen zu tun gehabt, die wegen irgendeines Leidens zu Ihnen kamen. Ich nehme an, schlimme Krankheiten kamen da auch schon mal vor. Was war für Sie da entscheidend?
Ja, es war für mich entscheidend, was wahrscheinlich für den Kollegen Stiefel auch entscheidend ist, dass ich den anderen Menschen erfasse, damit auch dann die Rede über die schlimmen Dinge, die da sind, und es sind ja nicht immer nur Tod und totale medizinische Verzweiflung, es gibt da auch Wege, aber im ersten Augenblick ist ja das wie ein GAU, wenn die Patienten ihre Diagnose bekommen. Und da, glaube ich, ist das ein Wesentliches, sich einmal mit dem Patienten einen Kontakt aufzunehmen, dass man überhaupt weiß, wie tickt der und dann wie tick ich zusammen mit dem.
Ja, darum geht's Ihnen ja auch, Friedrich Stiefel. Die Krebsliga Schweiz führt seit 13 Jahren Seminare durch, um die sogenannte Kommunikationskompetenz, technischer Begriff, von Ärzten und Pflegenden in so heiklen Situationen zu fördern. Für diese Weiterbildung haben Sie in der Westschweiz die Verantwortung. Was lernt man da?
Wie Herr Rothschild schon gesagt hat, wir versuchen zu fördern, dass der Patient wahrgenommen wird, und zwar, wie gesagt, in der kürzesten Zeit. Das heißt auch, dass der Arzt ein bisschen befreit sein muss von seinen eigenen Stressoren, die in solchen Situationen herrschen. Das heißt, wir versuchen mit den Teilnehmern einerseits gewisse kommunikationelle Fertigkeiten zu fördern, damit sie sich sicherer fühlen in diesen Gesprächen. Aber andererseits versuchen wir auch mit ihnen zu reflektieren, was macht denn Mühe, wovor habe ich Angst, welchen Dingen weiche ich aus und warum.
Wie kamen Sie überhaupt dazu, Friedrich Stiefel, diese Verantwortung zu übernehmen? Was ist Ihr Zugang zu dem Thema?
Wir als Liaison-Psychiater, wir werden ja gerufen im Prinzip als Psychiater für die Patienten, sehen aber oft, dass manchmal eben das nicht unbedingt das Problem bei Patienten liegt, sondern in der Interaktion zwischen Patient und Arzt. Und das hat uns dazu geführt, eben zu versuchen, auch mit den Ärzten und den Schwestern zu arbeiten oder den Krankenpflegern und sich nicht nur auf den Patienten zu konzentrieren.
Was ist denn eigentlich die Schwierigkeit für den Arzt, Ihrer Meinung nach, Bertolt Rothschild?
Ja, die Schwierigkeit für den Arzt ist die, dass er das ja gar nie gelernt hat, schlimme Nachrichten zu überbringen. Er ist ja der Heilende und wird da in die Welt der Medizin hinein mit ihrer ganzen Technologie und dem ganzen Vertrauen auch, das die Patienten mit sich bringen. Und dass Medizin auch etwas Schreckliches oder etwas Verlegenes sein kann, vor allem die Verlegenheit gegenüber dem Patienten, das ist etwas, das hat man ja schon lange erkannt, indem man früher Balint-Gruppen gemacht hat für die Ärzte, wo die eigene Befindlichkeit des Arztes eingeeicht wird auf die möglichen Schwierigkeiten des Patienten. Und ich finde es sehr wichtig, dass das heute, wo es um ganz schwere Dinge geht, sei es nun in der Behandlung, sei es in der Prognose der Patienten, dass die Mediziner, die ja meistens eben nicht Psychologen und Psychiater, Psychoanalytiker sind, dass die ihr Feeling für sich und für den anderen so bekommen, dass nicht zusätzliches Unheil angerichtet wird.
Es ist effektiv so, dass die Mediziner ja keine Psychologen sind, aber es spielt sich eben sehr viel Psychologisches in den Konsultationen ab. Und ich gehe auch einverstanden damit, dass es nicht unbedingt nur die ganz schlimmen Diagnosen sind. Schlechte Neuigkeiten können auch sein, sie müssen ihr Leben lang eine Diät einhalten oder wir können das Röntgenbild nicht machen und so weiter. Also, und das hat dann eben doch sehr viel auch mit Psychologie zu tun, weil das ja eine emotionale Reaktion beim Patienten hervorrufen kann, die dann im Raum steht. Und ich denke auch, das hat mit Vorbereitung zu tun und auch mit einer gewissen Schulung. Wer bin ich selbst? Wie knüpfe ich Beziehungen an? Was passiert mit einem Menschen, den ich vor mir habe, dem ich eine schlechte Nachricht überbringen kann? Wie kann ich das verstehen und gestalten?
Die Frage ist ja auch, der Arzt ist ja in dem Moment, also wenn er die schlechte Nachricht überbringt, an der er nichts ändern kann und die übelste ist ja wohl, sie werden nicht mehr lange leben, dann hat er ja ein Gefühl von Ohnmacht und gleichzeitig steht er doch für ein Programm mit vielen Maschinen und Behandlungsmöglichkeiten und so weiter. Da ist er ja auch in einer komischen Situation.
Die Onkologie, vor allem die Onkologie, ist geprägt durch Ohnmacht und Macht. Also ich meine, die Hälfte der Patienten können geheilt werden und doch die andere Hälfte nicht. Und das ruft natürlich Gefühle hervor. Und wenn man dann auf das Machen zurückgreifen kann, dann können diese Gefühle abnehmen. Also eine Chemotherapie zu geben, zu verordnen, obwohl die Chancen relativ gering sind, dass die etwas nützt, kann angenehmer sein, als darüber sprechen zu müssen, dass jetzt Grenzen der Medizin erreicht sind und dass es darum geht, nicht nur das Mögliche, sondern das Sinnvolle zu machen.
Und das Interessante dabei ist ja, dass zum Beispiel, wenn man dann in die Palliativmedizin geht und sagt, lassen wir all diese therapeutischen Sachen auf der Seite und versuchen ihnen eine möglichst gute Zeit noch so befindlichkeitsmäßig zu machen, ist das unter Umständen lebensverlängernder als das andere.
Es gab zumindest eine Studie jetzt im 2010 in einer renommierten Zeitschrift publiziert, wo sie gesehen haben, dass bei fortgeschrittenen, also weit fortgeschrittenen Lungenkrebs die Palliativmedizin nicht nur die Lebensqualität verlängert hat, sondern eben auch die Überlebenszeit. Das heißt, in Momenten, wo die Krankheit progredient aggressiver wird, müssten die Therapien weniger aggressiver werden, weil sonst tötet man sozusagen die Patienten mit der Therapie. Das ist aber nur eine Studie, möchte ich das zur Geltung noch bringen. Diese Studie müssten repliziert werden, um zu sagen, dass es wirklich allgemein so ist.
Bertolt Rothschild, wenn man zu Ihnen in die Praxis kam oder kommt, dann haben Sie ja überhaupt keine Instrumente. Bei Ihnen ist ja sozusagen mal nichts da außer Ihnen und Ihr Zuhören. Da sind Sie ja ganz anders dran, weil Sie haben ja gar nicht so Apparate im Rücken. Sie müssen ja ganz von vornherein sich anders dem leidenden Menschen nähern.
Das ist wahr, das ist ein Vorteil aber auch, weil ich nicht diese ganzen Instrumente kennen muss, die ich gar nicht verstehen kann. Ich muss auch Vertrauen haben in die technische Medizin. Ich muss Vertrauen haben in die Onkologen, die übrigens, vielleicht ist das auch das Verdienst von Kollegen Stiefel, die ich empfinde als meistens sehr sensible Menschen, außerordentlich. Ich bin fast begeistert manchmal. Ich war schon auch aus eigener Erfahrung dabei, also von Verwandten und Angehörigen. Unglaublich, wie die diese schlechten Botschaften, die Propheten des Unglücks eigentlich, wie die dennoch, und nicht nur, weil es heute mehr Mittel und mehr bessere Chemotherapien gibt, sondern mit welcher Sensibilität da vorgegangen wird. Und ich habe eine große Bewunderung für diese Menschen, aber auch für Neurologen, die mit Multipler Sklerose oder mit unheilbaren Kranken zu tun haben. Das ist schon eine große Leistung, was die erbringen, eben nicht aus der Ohnmacht heraus nur zu agieren technisch oder auch sprechend nur zu agieren, sondern das anzusehen. Denn wir müssen das ja sagen, auch wenn man das alles optimiert, die Mitteilungspsychologie, es ist nur eine Optimierung an einem Teil der Facette. Das Schreckliche ist immer noch da, auch wenn man das optimal gestaltet.
Sie sprachen davon, Bertolt Rothschild, wie es eigentlich ist, wenn man dann eben dieses oder jenes macht, um die Ohnmacht zu kompensieren. Und Sie, Friedrich Stiefel, sprechen ja unter anderem auch von einem Abwehrmechanismus, wenn der Arzt etwa, wenn der Arzt es überhaupt nicht mehr erträgt. Wäre zum Beispiel so, wenn der behandelnde Arzt jetzt nur noch so in medizinischen Fachbegriffen spricht, wäre das so eine Art Abwehrmechanismus und der Patient nichts mehr versteht?
Man kann durchaus sagen, das wäre beispielsweise eine Intellektualisierung der Situation. Man sieht zum Teil auch, es gibt verschiedene Dinge, wie Ärzte schwierige Themen abblocken können. Ich bin absolut einverstanden mit Herrn Rothschild, dass die meisten oder viele Onkologen sehr sensibel sind, auch viele Ärzte. Dass aber die Angst, die zum Teil den anderen zu verletzen beim Überbringen von schweren Nachrichten derart sein kann, dass dann eben diese Abwehrmechanismen spielen. Und dann sieht man Gespräche, wo einfach der Patient fast praktisch 5% der Sprechzeit zur Verfügung bekommt, wenn er sie bekommt. Ich bin auch einverstanden, dass die meisten der Ärzte das doch recht gut machen, aber man sieht viele Bewegungen in diesen Gesprächen, das Thema gewechselt werden abrupt, das sehr stark auf das Somatische konzentriert wird, die man verstehen kann als eine gewisse Abwehr, um sich zu schützen vor gewissen Dingen, die Angst auslösen können.
Ja, ich darf vielleicht da noch ergänzen, dass die Abwehr nicht nur darin bestehen kann, dass man irgendwie sich duckt oder sich davon stiehlt. Die Abwehr kann auch darin bestehen, dass man die Sache weiter delegiert, dass man dauernd neue Untersuchungen einfordert, um nicht zu einem endgültigen Urteil kommen zu müssen. Das habe ich immer wieder gesehen und erlebt. Die Abwehr kann auch darin bestehen, dass man lügt. Also, dass man das Ganze verschönert und ins Gegenteil verwendet und dann soll ein anderer der Unheilsbote machen.
Absolut.
Und wie ist es eigentlich um den Patienten in der Situation bestellt? Wir sprechen jetzt so, was im Arzt vorgeht. Der Patient kann ja zum Beispiel unheimlich sauer sein auf den Arzt, der so üble Sachen mitteilt.
Ja, wobei die Patienten eher Tendenz haben, den Arzt zu schützen und ihn in eine Position zu versetzen, dass er sie behandeln kann. Also natürlich gibt es Patienten, die ab und zu auch enttäuscht sein können oder eine gewisse Wut Ausdruck bringen können. Aber in der Regel ist natürlich der Patient schon in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis. Er will ja etwas vom Arzt und der Arzt hat die Möglichkeiten, ihm eventuell zu helfen. Die Emotionen, die im Patienten vorgehen, die äußern sich sehr indirekt. Also beispielsweise Angst, dass sehr viele die Patienten immer wieder die gleichen Fragen stellen. Oder beispielsweise eine gewisse Wut, dass halt der Blickkontakt fehlt oder dass eine gewisse passive Aggressivität da ist. Aber so die Emotionen drücken sich beim Patienten, denke ich, die muss man versuchen zu dekodieren. Also die muss man eigentlich verstehen, im Verhalten verstehen, in der Beobachtung und dann auf diese Weise offen ansprechen, dass die Patienten sagen, wissen Sie was, jetzt, ich habe genug von Ihnen, das ist also wirklich der Ausnahmefall.
Wie viel Raum ist eigentlich bei solchen Gesprächen jetzt mal für den seelischen Kummer? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Patienten auch denken, sie könnten den behandelnden Arzt nur nach dem Körperlichen fragen und den Rest beispielsweise zum Herrn Rothschild tragen. Gibt es sowas, Bertolt Rothschild?
Ja, es gibt schon Patienten, die entweder sehr früh oder nach Erhalt einer Diagnose oder nach Verdacht und Ängsten familiärer Art kommen und fragen, können Sie mich begleiten? Das ist aber die seelsorgerische Tätigkeit, wenn man so will. Und wir haben viel Zeit. Das ist unser Vorteil. Wir haben viel Zeit und wir haben viel Sprache. Und wir haben auch die Möglichkeit, die Sprache in einem Schweigen reden zu lassen. Also das ist ein großer Vorteil gegenüber den Menschen, die im Apparat sind und in der Institution sind. Ich will mich da gar nicht vergleichen mit den anderen.
Aber ich denke schon, dass in vielen Konsultationen das Erleben der Krankheit doch seinen Platz hat. Manchmal, was daran hindert, ist, dass die Ärzte das Gefühl haben, sie müssten auch dort noch helfen. Dabei geht es oft nur darum, dass vielleicht der Patient ausdrücken kann, wie schlimm das jetzt gerade an diesem Morgen ist, weil eben noch der Hund zusätzlich gestorben ist. Und der Patient verlangt nicht unbedingt, dass man ihm die ganze Last abnimmt. Es geht ihm vielleicht mehr darum, nicht ganz alleine damit zu sein und das mitteilen zu können. Und das kann dann auch mit einem Schweigen oder mit einem Satz kann das stehen bleiben, indem man sagt, das tut mir sehr leid. Aber wenn dann abgeblockt wird, bevor das überhaupt zum Ausdruck kommt, dann kann eine gewisse Einsamkeit eben bestehen für den Patienten.
Eine Einsamkeit, die der Arzt ja möglicherweise auch hat in der Situation.
Das ist so. Und das sagen auch viele Kollegen und gerade die Sensibleren. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Dinge, wie Ärzte mit solchen Situationen umgehen. Man weiß beispielsweise in der Onkologie, dass bis zu ein Drittel der Onkologen eben Substanzen nehmen, also Alkohol oder Medikamente. Dann gibt es andere, die vielleicht Sport machen, Konzerte anhören. Das sind dann vielleicht bessere Umgangswege mit solchen belastenden Situationen. Manchmal auch Zynismus, manchmal gibt es auch Erschöpfungszustände. Also diese Dinge gehen nicht spurlos an den Ärzten vorbei. Und ich glaube, wir haben alle ein Interesse, also egal in welchem Bereich wir arbeiten, in der Medizin darüber zu reflektieren und zu verstehen, wie gehe ich mit dem um und ist das sinnvoll, so wie ich mit diesen Situationen umgehe.
Ja, Dr. Rothschild.
Was jetzt nicht gesprochen wird, sind Angehörige auch mit im Spiel. Und die Angehörigen ertragen oft schlechter als der Patient, dass man zur Sache spricht. Die möchten lieber noch, auch aus ihrer Ohnmacht heraus, dass man da Hoffnung und so weiter und Möglichkeiten und vielleicht noch anderen Orts, man geht nach London oder andere Möglichkeiten, Ressourcen anzapft. Und oft muss man bei den Angehörigen, die ja die Last haben des nicht direkt Betroffenseins, aber des trotzdem Betroffenseins, muss man mehr Arbeit leisten als bei den Patienten selber, die ja ihren eigenen Körper spüren können.
Können Sie das bestätigen, Herr Stiefel?
Das bestätige ich absolut und ich denke, dort entsteht manchmal auch Druck auf den Patienten, dass er sozusagen mit diesem Dynamik mitmachen muss. Man sieht es zum Teil, wie Sie jetzt gesagt haben, dass da Zweitmeinungen oder Therapien, zum Teil sogar in ganz archaischen Dingen, beispielsweise wenn es ums Essen geht, dass die Angehörigen das Gefühl haben, der muss jetzt essen. vergessen, obwohl bei schwerkranken Patienten, je weniger die zu sich nehmen, desto besser geht es ihnen in der Regel. Man sieht es eben selbst auf diesen Ebenen. Und ich glaube auch, es hat sehr viel damit zu tun, dass die Patienten zum Teil merken, wo sie sind körperlich. Dann haben sie sich ja auch den Therapien unterzogen. Sie haben auch etwas selbst gemacht sozusagen. Und die Angehörigen oft dastehen und sagen, ich mache nichts. Und meine Antwort ist dann immer, dass ich sage, doch, sie sind da. Also das ist eine Aktivität, hier zu sein, jetzt mit ihrem Angehörigen. Aber das Erleben der Angehörigen kann sehr stark durch Ohnmacht geprägt sein. Und das führt dann eben zu Druck auch auf den Patienten unter Umständen.
Was ich jetzt bei Ihnen beiden höre, Bertolt Rothschild und Friedrich Stiefel, in der Sendung Kontext, wie sollen Ärzte schlimme Diagnosen vermitteln, dass das Dasein eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Ich möchte Sie, Bertolt Rothschild, fragen, Sie sagten einmal, wenn leidende Menschen zu Ihnen kommen, Mitweinen würde nicht helfen.
Ja, das glaube ich, weil Empathie und Sympathie ist nicht dasselbe. Das sind zwei verschiedene Sachen. Sympathie ist mitgehen, mitschwingen. Empathie heißt zu sehen, wie es dem anderen ergehen könnte und dennoch bei sich, also jetzt in der Rolle zum Beispiel des Arztes bleiben. Und ich glaube schon, also auch da wieder muss ich mich ein bisschen auf die Seite nehmen, weil ich nicht Onkologe bin. Wissen Sie, das Sterben, auch wenn das eine theologische Angelegenheit ist vielleicht oder eine philosophische Angelegenheit, das Sterben kann ein Gegenstand sein im Gespräch des Arztes und der Ärztin mit den Patienten. Nicht vor lauter Diagnosen, Techniken, Chemotherapien, Angehörigen. Und das ist manchmal sogar befreiend, wenn man weiß, man ist jetzt auf der Zielgerade und jetzt kann man eigentlich mit dem, was unser eigenes Sterben, unsere eigene Sterblichkeit ist, jetzt kann man da in eine Beziehung treten, die man auch wieder nicht erlernen kann, für die man nur Platz räumen kann. Das kann man, glaube ich, lernen, nehme ich an. Und das kann man vermitteln, dass man das öffnet, dass man den Raum schafft. Aber wie das dann geschieht, das hängt dann sehr stark von der eigenen Beziehung, zum Beispiel zum Tod, zum Sterben, zur Gefahr, zum Risiko, zum Unglück, zur Ohnmacht.
Und deswegen gibt es auch ein Interesse daran, wenn man über Kommunikationsseminare spricht, dass das eben nicht eine technische Angelegenheit alleine ist. Da kann man vielleicht etwas verbessern und eine gewisse Sicherheit herstellen, die dann mehr Platz für den Patienten einräumt, sondern auch über eigene Reflektivität, über eigene Grenzen. Wie gehe ich damit um? Was ist mein Bild des Arztberufes? Was erwarte ich von mir? Was sind meine Ideale an mich selbst? Weil wenn dort Spannungen entstehen, dann überträgt sich das natürlich in die Arzt-Patient-Beziehungen. Und deswegen die Selbstreflexion, was ist eigentlich vielleicht der Tod für mich, wo muss ich Grenzen respektieren können, das denke ich ist auch sehr wesentlich und das darf nicht fehlen im Arztberuf.
Es geht uns ja um die Diagnosen, die keinen Ausweg mehr zulassen oder Untersuchungsergebnisse, die zeigen, nichts hilft mehr. Sie, Friedrich Stiefel, untersuchen ja die spezielle Beziehung zwischen Ärzten und Patienten im Rahmen von Forschungsarbeiten. Die größten Fehler des Arztes in einer solchen Situation.
Eines ist soeben von Herrn Rothschild genannt worden, also die ganze Frage, wie stark man diesen Dingen ausweicht, weil ausweichen heißt, den Patienten in einer gewissen Ungewissheit zu lassen. Die Angst nimmt ab, wenn die Gewissheit ein bisschen zunehmen kann, auch wenn es bedeutet, der Weg ist jetzt klar. Also das Ausweichen, das gibt viele Möglichkeiten, wie man im Spital ausweichen kann, indem man das Dossier studiert, indem man das Rendezvous, viel späteres Rendezvous gibt. Beispielsweise ein guter Kollege von mir war im Spital mit einem fortgeschrittenen Krebs im September und man hat ihm ein Rendezvous, als die Chemotherapie dann fertig war, für Dezember gegeben. Und er hat mir gesagt, du, ich weiß, den Dezembertermin werde ich nicht mehr erleben. Also das sind so Dinge, wo
das
man...
Das ist aber schäbig.
Das ist schäbig, finde ich auch. Also, und das hat er auch selbst als sehr schäbig empfunden. Also das Ausweichen oder dann eben das sehr starke Konzentrieren auf irgendwelche noch neue Konsultationen, wie Herr Rothschild auch schon gesagt hat, das Delegieren, das sind so Dinge. Und man kann natürlich auch sehr einfach, nicht verbal, eine gewisse Undisponibilität mitteilen, indem man zu verstehen gibt, dass man es ein bisschen präsent hat. Also das gibt viele Möglichkeiten, wie man... Oder dann eben das Agieren. Man verschreibt lieber eine Therapie, als darüber zu sprechen, was ist jetzt sinnvoll mit Ihnen. Und zum Teil Ärzte sind sensible Leute, das sind keine Sadisten, die machen das auch nicht extra, es kommt aus einer gewissen Angst heraus. Ich habe letztens eine Supervision gemacht, gefilmte Konsultation, die Ärztin hat gesagt, ja, es gäbe eine Möglichkeit, es nicht zu behandeln oder zu behandeln. Und ich habe gesagt, das haben Sie aber nicht erwähnt im Gespräch. Dann hat sie gesagt, doch, das habe ich erwähnt. Dann habe ich gesagt, dann schauen wir jetzt den Film nochmal an. Und da hat sie gesagt, das stimmt, ich habe nicht erwähnt, dass No Treatment eine Möglichkeit ist. Also das war ihr gar nicht bewusst, dass sie einfach nur über die Therapien gesprochen hat, obwohl sie selbst sagte, eine Nichtbehandlung wäre auch eine gute Option für diese Situation.
Ja, wir sind da im Bereich der positivistischen Medizin. Das heißt, die Medizin, die etwas bewirken kann, die etwas erreichen kann und das Nichtstun oder aufhören, etwas zu tun, was ja beim Sterben eigentlich ad extremis stattfindet, das glaube ich auch mit großer Schulung, das muss der Mensch bei sich selber erlernen und die Schulung mag helfen, dazu zu sensibilisieren. Aber ich stelle mir zum Beispiel vor, auch das kann Herr Stiefel besser beantworten, das Personal, von dem wir jetzt nicht gesprochen haben, sondern nur von den Ärzten, die haben es vielleicht leichter, weil sie nicht zum Orakel gemacht werden von den Angehörigen und vom Patienten. Und die können einen natürlichen Umgang mit Schwierigkeiten haben, wie sie es überhaupt haben im Spital. Und sie haben nicht noch diese Mission des Heilers, die da mitschwingt.
Das hört man auch von vielen Patienten, dass die sagen, eben, dass eben die Frau, die da geputzt hat, dass die einen Blick auf sie hatte, der sehr adäquat war und sozusagen mitschwang, oder? Aber das hat auch sehr mit den ganzen gesellschaftlichen Vorstellungen über die Medizin, aber dann in einem weiteren Kontext natürlich auch, was alles machbar sein muss und wie Leiden, ob Leiden Platz hat oder nicht. Und das ist auch eine politische Frage im Endeffekt, also im Sinne der Polis, also dass man zusammen das diskutiert. Und diese Diskussionen finden eigentlich nicht statt, auch nicht in der Gesundheitspolitik sozusagen, wo das noch am ehesten vielleicht stattfinden könnte.
Ich möchte noch, bevor wir uns auf diesen Teil unseres Gespräches konzentrieren, den Sie gerade angesprochen haben, Friedrich Stiefel, Sie noch etwas fragen. Also man weiß ja, dass die medizinische Kommunikation, die Lebensqualität des Patienten, sein Umgang mit der Krankheit oder wie er die Behandlung befolgt, dass diese Kommunikation die Lebensqualität des Patienten beeinflusst, die Art und Weise. Womit hat das eigentlich zu tun? Weil man kann ja sagen, krank ist krank, also ob das jetzt besonders nett oder wie mitgeteilt wird, das kann noch nicht so viel ausmachen.
Es gibt verschiedene Ebenen. Die eine, vielleicht die einfachste, ist die ganze Frage der Informationsebene. Man weiß beispielsweise, dass bei Brustkrebs-Diagnosemitteilungen und Therapievorschlägen die Patientinnen ungefähr 30% der Information zurückbehalten können. Wenn sie Angst haben, sind es noch 10%. Und man braucht doch gewisse Anhaltspunkte, um sich an eine Krankheit anzupassen. Also die Informationsebene, die muss stimmen. Dann das Zweite ist natürlich auch der ganze emotionale Anpassungsprozess. Also wenn man eine gewisse Trauer leben kann über den Verlust der Gesundheit oder den Verlust der Brust bei einer Operation und so weiter, wenn man das wirklich erleben kann, vielleicht nicht nur mit dem Arzt, aber dass der auch dafür offen ist. Die Psyche muss ja mit dem Körper mithalten können und der Körper schreitet voran, nicht in die gute Richtung, also muss die Psyche diese Arbeit bewältigen können. Und dazu brauchen wir eben auch ein Gegenüber, familiär, mit Freunden, aber auch mit dem Arzt, wo wir Orientierungspunkte informativ, aber auch auf der Seite des Erlebens mit ihm austauschen können.
Nun, der von mir schon angekündigte Teil, Bertolt Rothschild, auch die beste Kommunikation macht aus einer schlechten Nachricht keine gute.
Das ist sicher richtig, aber man kann sicher den Teil optimieren, der sonst verheerend wäre. Also wo man die Fehler sieht und wie das auch Herr Stiefel in seinem Buch gut beschreibt, was da die üblichen Fehler, peinliche Fehler sind, die dann eigentlich in der Erinnerung haften bleiben, als sei der Lapsus des Arztes, der Fehler der Institution, die Ursache des Desasters und nicht die Krankheit selber. Das kommt also auch vor, dass man sich da anhängt, weil da hat man etwas konkret. Auch wenn Sie so wollen, kann das eine Abwehr sein, dass man also das Unheil festmacht an Sichtbarem, an Tastbarem und nicht an diesem Numinosen, das ja in dieser Krankheit steckt. Das andere ist natürlich, dass auch mit optimiertesten und besten Umgang bleibt sowohl für den Patienten, die Patientin natürlich, aber auch für den Arzt bleibt etwas zurück. Das muss man als nicht bewältigbar ansehen. Jenseits der Ohnmacht, jenseits des Endes aller Möglichkeiten, gibt es da so ein Loch. Freud hat das in seinen Schriften als Nabel bezeichnet, der Nabel des Traums, der Nabel des Unbewussten. Das ist der Ort, wo man nicht hinkommt, wo man höchstens atmosphärisch sein kann, aber wo man mit Information, mit Kommunikation schon gar nicht und mit irgendwelchen Techniken und Vademekums gar nicht weiterkommt. Und ich bin sicher, dass dieser Bereich, den kann man durch Erfahrung schulen und durch Feedback schulen und eben durch Objektivierung, Supervision und so weiter.
was man vermeiden sollte. Es gibt einen gewissen traumatisierenden Effekt, wenn man plötzlich als Mensch vor den Tod sozusagen gestellt wird. Aber wenn dann noch eine gewisse psychische Traumatisierung dazukommt durch ganz schwierige Gesprächssituationen, dann finde ich das wirklich sehr schade. Also beispielsweise eine Musikerin hat mir gesagt, ich wusste ganz genau, dass die Therapien limitiert sind, aber als der Arzt gesagt hat, wissen Sie was, was immer wir zwei zusammen hier tun, der Krebs wird stärker sein, hat sie gesagt, das brauchte ich nicht zu hören, weil das wusste ich. Und das sind dann eben solche Dinge, die, wie Sie sagen, haften bleiben und die absolut unnötig sind. Und im Übrigen bin ich Ihnen völlig einverstanden, es gibt eine gewisse Tendenz in der Kommunikation, wo man versucht, das wirklich zu übertechnisieren, wie man eben diesen letzten Bereich auch noch unter Kontrolle haben kann. Und das tönt dann so nach Kommunikationsseminaren, die man auch am UBS-Schalter oder irgendwo auf der Post hört. Und das, finde ich, das ist verschlimmert dann aber auch die Situation. Also wenn es dann nur noch ein Abchecken von irgendwelchen Ratschlägen ist, Kommunikationsratschlägen, dann habe ich lieber derjenige, der so ein bisschen geniert vor mir steht und verlegen und rot wird und sagt, es tut mir leid, aber ich kann Ihnen auch nicht. Also das ist mir dann lieber, wenn eine gewisse Authentizität noch da ist in der Beziehung, als irgendein technisches Gewirbel.
Bertolt Rothschild nickt ganz überzeugt.
Ja, ich bin sehr froh, dass Herr Stiefel das sagt, weil das ist natürlich eine Aufgabe, das zu verbessern und zu optimieren. Man muss aufpassen, dass die Fetischisierung dieser Qualitäten und dieser Fähigkeiten nicht ein Versatzstück wird für die eigentliche Verlegenheit, die so oder so da ist und mit der alle leben müssen oder sterben müssen.
Ich darf das nochmal so versuchen zusammenzufassen. Da gibt's bei all dem einen Abgrund, der peinlich ist, der schrecklich ist, bei dem einem eigentlich auch nichts mehr einfällt. Und das ist der Tod. Und um den kommen wir ja auch irgendwie alle nicht herum. Weder der Arzt noch die Angehörigen noch der Patient. Nur bei dem ist es akuter im Moment als bei uns. Was ist das eigentlich? Warum berührt uns das so peinlich?
Alle eigentlich die großen Fragen der Menschheit, über die wir trotz allem Fortschritt eben nichts wissen. Woher kommen wir und wohin gehen wir? Das sind Fragen, die uns anscheinend belasten. Nicht alle. Es gibt auch Menschen, die mit diesen Fragen sich auseinandersetzen und das sogar eine gewisse Freude daran haben. Aber das sind die großen Fragen, die die Menschheit und trotz aller Zivilisation, die sind nicht gelöst.
Ja, und es ist natürlich schon so, das Sterben zur Unzeit, das ist natürlich eine Frechheit, wenn man so will. Also ein Sterben zur Zeit, wenn man alt, wie man sich das vorstellt, wie man das gesehen hat. Aber Sterben zur Unzeit, das ist eine Art, nur schon das, darüber zu reflektieren, darüber gibt es keine Übungen. Darüber gibt es keine Erfahrung bei den Individuen, bei den Ärzten sollte es etwas mehr Erfahrung darüber geben. Und ich glaube, das hat schon etwas damit zu tun mit der Todesvermeidung. Und wir haben jetzt nicht gesprochen über den assistierten Suizid, über diese Fragen, weil das ist auch eine Form der gelungenen Abwehr gegenüber diesen Problemen. Statt lange zu leiden und viel zu philosophieren und kommunizieren und zu reden, nehme ich lieber die Tablette oder lass sie mir geben. Auch da ist, ohne dass jetzt ich dazu Stellung nehmen will, ob ich das gut oder schlecht finde, auch dort sehen wir, es gibt bei uns keine, nicht mehr, hat es vielleicht mal gegeben, es gibt bei uns keine Alltagsbeziehung zum Sterben und zum Tod. Und dann kommt es jäh, meuchlings von hinten und zur Unzeit. Und damit muss man fertig werden.
Friedrich Stiefel?
Der Todesbezug, der früher vielleicht doch einen gewissen Platz hatte. Ich meine, im Spital sieht man nie jemand Toten irgendwo hingeschoben werden. Ich weiß nicht, welche Lifte die benutzen. Dann kommt auch dazu, dass viele Ärzte gar nie Patienten sterben sehen. Also das ist sehr selten. Ich habe selbst auf einer Palliativstation gearbeitet und habe 1-2 Patienten wirklich in den letzten Atemzügen gesehen. Den Rest war auch ich irgendwo beschäftigt und nicht gerade dort, wo eben das passierte. Das sind Dinge, die nachdenken lassen, ja.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.